In unserer Betrachtung des Römerbriefs sind wir beim 5. Kapitel angekommen. Und das ist tatsächlich einer der Höhepunkte im Römerbrief. Also wenn man natürlich einen Theologen fragt, ist natürlich immer alles ein Höhepunkt und großartig. Und gerade der Römerbrief ist ganz Besonderes. Aber tatsächlich ist es diesmal was ganz, ganz Besonderes. Natürlich hat die Predigt, wie fast immer bei mir, drei Punkte. Einfach weil ich es für ein bewährtes Konzept halte. Aber ganz besonders möchte ich euch darauf bitten, auf eine Sache zu achten, und zwar eine Zeitform. Es geht um drei Zeiten, die eine ganz besondere Rolle spielen. Und zwar einmal geht es um etwas, was in der Vergangenheit liegt. Das ist sehr wichtig. Dann geht es um etwas, was in der Gegenwart ist. Und im dritten Punkt geht es um etwas, was in der Zukunft liegt. Und diese drei Aspekte sind ganz wichtig zusammenzuhalten und zu begreifen. Und die wollen wir jetzt miteinander entdecken im 5. Kapitel des Römerbriefs, die Verse 1 bis 11. Und ich lese euch die einfach einmal vor. Das ist jetzt nach der neuen Genfer Übersetzung. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist, und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir freuen uns auch über die Nöte, denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz... Entschuldigung, das einmal gedoppelt, Vers 3 jetzt. Hier unten. Doch nicht nur darüber freuen wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Ja? Denn wir wissen, dass die Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn von dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es auch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden. Jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt. Nein, es ist auch die Tatsache, dass wir durch den Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben. Dafür preisen wir Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ich möchte euren Blick lenken im ersten Vers gleich auf eine ganz besondere Formulierung, die ihr vielleicht noch so ein bisschen, wenn ihr in einem Rallye-Unterricht ein bisschen aufgepasst habt und sowas über Reformation gehört habt, werdet ihr diesen Begriff schon mal in einer anderen Form gehört haben. Hier heißt es, nachdem wir aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind. Gerecht erklärt worden sind. Paulus nimmt uns an die Hand und bringt uns in eine Situation vor Gericht. Ja, diese Gerichtssituation, die beginnt schon im gleich Kapitel 1, das fängt also gerade an. Und Paulus nimmt uns an die Hand und erklärt uns Menschen unsere Verteidigungsstrategie-Option vor Gericht, vor Gott. Also wir stehen vor Gott, Gott ist der Richter, wir sind die Angeklagten. Und Paulus sagt uns jetzt, folgende Option habt ihr, wie ihr vor Gott jetzt versuchen könnt zu bestehen. Es gibt da quasi eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, wir müssen uns nicht viel merken. Die schlechte Nachricht ist, wir haben keine Verteidigung. Es gibt keine. Die ersten drei Kapitel des Römerbriefes legen uns da und zeigen uns, kein Mensch kann vor Gott stehen und sagen, aber ich habe noch eine Idee, wie ich herauskomme. Irgendwie unbefleckt, dass ich sage würde, ich bin ja gerecht, für mich funktioniert das. Ob ich jetzt Martin Schöneberg heiße, ob ich ganz woanders lebe, ob ich Mutter Teresa wäre, völlig egal. Kein Mensch kann vor Gott stehen und sagen, aber ich habe die Möglichkeit, vor dir zu bestehen. Wir sind alle vor ihm schuldig. Und jetzt passiert das Unwahrscheinliche. Dieser Gott, vor dem kein Mensch gerecht ist, spricht nun Menschen gerecht. Er sagt, du bist gerecht. Dann guckt man in sich selbst rein und sagt, Moment mal, bin ich das? Paulus, du hast doch sogar gerade eben ja erst noch erklärt, warum es nicht einen Menschen gibt, der gerecht ist. Wie kommt es jetzt dazu, dass ein Richter, der gerecht ist, einen ungerechten Menschen gerecht spricht und sagt, nein, es ist alles in Ordnung zwischen uns. Da ist nichts offen. Da gibt es nichts, was noch zu klären wäre. Wie kommt es dazu? Woher kommt dieser Wandel und woher kommt dieser Umschwung? Paulus sagt, der Grund dafür, den findet sich im Glauben an Jesus Christus. Der Glaube ist das Entscheidende. Wir sind durch diesen Glauben gerechtfertigt. Das Gegenteil davon, wenn man sagen würde, was wäre die Alternative? Das wäre, wir wären durch etwas gerechtfertigt, was wir leisten. Luther hatte das mal die Werke genannt, also das, was wir bringen. Rechtfertigung durch Werke würde bedeuten, ich stehe vor Gott und sage, Gott, lass es mich versuchen, doch zu zeigen, dass ich ganz gut bin, also dass ich gerecht bin. Und ich liste dir jetzt mal auf, was ich getan habe. Also ich habe vielleicht gespendet, ich habe meine Zeit irgendwie ehrenamtlich eingesetzt und dann listen wir irgendwelche Dinge auf und denken vor Gott, der guckt sich das an und sagt, jetzt wiegen wir mal auf, ja, sieht gut aus, der ist gut genug. Aber so funktioniert das nicht, denn eine einzige Sünde, die wir hätten in unserem Leben, würde schon ausreichen, um das Gewicht unendlich auf einer Seite runterfallen zu lassen. Dieses Spiel können wir nicht gewinnen. Das ist wie eine Schuld, die wir auf uns laden, die wir überhaupt nicht mehr abtragen können, wo es völlig unrealistisch ist, dass wir sie irgendwann mal tilgen. Das habt ihr vor einer Zeit bestimmt auch, als die große Finanzkrise war, gehört mit einigen Ländern, die in Not gerutscht sind. Die sind so weit verschuldet gewesen, dass es völlig unrealistisch war, dass die durch irgendwelche Anstrengungen selber da rauskommen. Es braucht einen Schnitt, sonst geht es nicht. Und das haben wir quasi hier vor uns. Gott macht einen Schnitt. Er erklärt uns für gerecht, obwohl wir es nicht sind, aufgrund des Glaubens. Dieser Glaube ist nun etwas Besonderes in der Bibel. Wenn wir an Glauben denken, könnten wir schnell sagen, hier geht es um Richtigkeiten, die wir als Überzeugungen haben. Ich glaube zum Beispiel, morgen wird es nochmal schönes Wetter. Das ist eine Sache, die kann ich irgendwie glauben. Aber das ist natürlich nicht der Glaube, um den es hier geht. Glaube in der Bibel ist immer beides. Es ist Beziehung und auf der anderen Seite Überzeugung, die ich habe. Beziehung und Überzeugung. Beides gehört zusammen und kann man nicht trennen. Wenn man Glauben lebt nur mit Überzeugungen, dann hat man im Grunde einen Glauben, der letztendlich nur tot ist und überhaupt nicht lebt, sondern nur sich darin ergeht, dass ich eine Liste aufstellen kann, was alles richtig ist. Aber ich habe keine Beziehung zu dem lebendigen Gott. Wenn ich aber denke, ich habe eine Beziehung zum lebendigen Gott, aber ich habe eigentlich keine Ahnung, wen ich da anbete, wer derjenige ist, wer Jesus ist, wer der Heilige Geist ist, wer Gott der Vater ist, ich habe keine Ahnung davon, dann ist es auch ein Glaube, der zunehmend hohl ist, weil er letztendlich gar nicht weiß, an wen er sich richtet. Beides gehört zusammen. Und da sind wir nun in der ersten Zeitform, in der Vergangenheit. Paulus sagt nämlich, wir sind gerechtfertigt worden. Er sagt nicht, das ist eine Sache, die noch aussteht und irgendwann könnt ihr hoffen, dass ihr da ankommt und vielleicht reicht's aus, sondern er sagt, das ist geschehen, es ist passiert. Das Urteil ist bereits gefällt, das ist also keine offene Frage. Wenn ich ans Ende meines Lebens gehe, werde ich nicht sagen müssen, ich schau mal Gott, reicht's gerade aus? Sondern er hat bereits gesprochen und gesagt, ja, wenn du mir vertraust, das reicht. Rechtfertigung ist für Christen eben keine offene Angelegenheit, die sich in Zukunft irgendwann realisieren wird, sondern es ist tatsächlich etwas, was geschehen ist und in der Vergangenheit liegt. Dann gibt es aber noch einen zweiten Aspekt, den ihr dort seht, und zwar den Frieden. Hier heißt es, weil wir nun gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott. Es ist wichtig, genau hinzugucken, hier heißt es, wir haben Frieden mit Gott, nicht den Frieden Gottes. Wenn wir zum Beispiel segnen am Schluss des Gottesdienstes und quasi, dass wir den Frieden Gottes einander wünschen, dann heißt es, die Ruhe, die Gott uns schenkt, die Gelassenheit, die wir haben dürfen im Wissen, dass er unser Herr ist und er unser Leben hält. Hier ist aber der Frieden mit Gott gemeint. Das heißt, Friedensschluss zwischen zwei Parteien, die vorher verfeindet gewesen sind. Römer 1 bis 3 hat das schon geklärt und erklärt, dass wir eigentlich mit Gott nicht auf neutralem Fuße stehen, sondern im Kriegszustand haben. Wir sind im Kriegszustand mit diesem Gott. Das hat er damit erklärt, dass er sagt, dass Sünde eigentlich kein moralisches Problem ist oder nicht in erster Linie ein moralisches Problem. Wenn wir an Sünde denken, dann denken wir vielleicht in erster Linie, das meint so etwas wie meine Tochter, der sage ich, sie soll keine Süßigkeiten abends mehr essen und dann sehe ich, wie sie irgendwie dann noch irgendwo ein Gummibärchen versteckt hatte und sich das dann noch snackt irgendwie. Ja, da würden wir sagen, okay, war nicht in Ordnung gewesen, wir hatten eine Regel aufgestellt. Aber Sünde ist viel mehr als das. Und dazu habe ich euch ein bisschen was mitgebracht. Das trendigste Konzept, mit dem man heutzutage Sünde erklärt, ist das der Zielverfehlung. Das kommt aus dem Alten Testament, da heißt es, wenn jemand sündigt, das ist das gleiche Wort wie Zielverfehlung. Also man könnte vorstellen, wenn jemand ein Zielscheibenschießen macht und daneben schießt, das ist Zielverfehlung, das ist das gleiche Wort wie man versündigt sich. Ich habe euch hier ein bisschen was mitgebracht. Vielleicht kennt ihr das, wisst ihr, was das ist? Könnt ihr das sehen? Das ist eine Zielscheibe. Und zwar wurde ich vor ein paar Wochen von Uli eingeladen. Ich durfte auf den Schießstand gehen. Habe ich gefreut wie ein Schneekönig, habe in meinem Leben noch nie irgendwie mit irgendwas geschossen. Und das ist meine Zielscheibe, wie ich geschossen habe. Und hier seht ihr quasi das Ziel, da sollte die ganze Sache hinlaufen. Aber der erste ging leider hier hin. Ich habe mich dann so langsam angenähert, aber der erste ging quasi hier hin. Ja? Also ich habe daneben geschossen. Und manche sagen, Sünde ist so eine Art Zielverfehlung im Sinne von, ja, ups, war halt ein bisschen daneben gewesen. Aber ich habe schon in die richtige Richtung gezielt, hat sich ja niemand verletzt und so, ne? Also war nichts Schlimmes passiert. Es ging quasi in die richtige Richtung, hat halt nicht so ganz gereicht. Das ist gerade eine ganz trendige Sicht darauf, was Sünde bedeutet. Aber das ist, glaube ich, überhaupt nicht das, worum es dabei geht. Denn letztendlich würde man sagen, ich habe mir ja Mühe gegeben, ne? Niemand hat sich verletzt, ich habe ihn ja nicht umgeschossen, sondern es ging in die richtige Richtung, es hat halt nicht so ganz gereicht. Aber Sünde und das Problem dieses Krieges zwischen Gott und Menschen zeigt viel mehr. Hier geht es darum, dass wir Menschen letztendlich in Rebellion gegen Gott stehen. Also man könnte sich vorstellen, dass ich dieses Gewehr genommen hätte und dann quasi direkt auf den Uli gerichtet hätte und ihm ins Knie geschossen und hätte versucht abzuhauen und das Gewehr mitzunehmen. Das wäre quasi eher das Bild, was die Bibel von Sünde hat. Es geht um eine Rebellion. Und wir wissen aus politischen Vergleichen, Rebellionen laufen in der Regel blutig ab. Und tatsächlich ist die Bibel auch eine Geschichte dieser Rebellion, die blutig verläuft, denn die Botschafter, die Gott schickt, die werden alle misshandelt und die meisten davon verfolgt. Das entscheidende Problem sind also nicht quasi nur wir selbst, also ich mit mir selber, sondern das entscheidende Problem liegt zwischen Gott und mir. Und das ist etwas, wie soll ich sagen, etwas, was uns vielleicht ein bisschen befremdlich wirkt. Wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der gerne moderne christliche Bücher liest, dann wirst du wissen, dass gerade ganz in das alles in Pastell gemacht wird. Ja? Also an der Stelle, die ich vorher hatte, in Stade, da gibt es einen Laden, der heißt Rosa Mint. Das ist so ein Laden, wo man so Nippes und Dekosachen kaufen kann. Und da ist wirklich alles in Pastelltönen. Alles, wirklich, völlig alles. Und das ist alles irgendwie so nett, aber irgendwie auch so harmlos. Es ist irgendwie so schön, aber irgendwie auch... Es ist halt irgendwie Pastell. Das ist irgendwie alles so sanft. Es ist alles so schön vermittelbar, so bekömmlich. Und dann gibt's auch noch Tees und so. Also es ist alles irgendwie so nett dabei. Und ich glaube, dass wir manchmal als Christen reingefallen sind in die Falle und geglaubt haben, dass Gott im Grunde so eine Art pastellfarbene Version von Gott ist. Dass er so ein bisschen schön und fein und lieblich ist. Wir haben so ein Gottesbild mit ganz viel Weichzeichner, wo wir sagen, ja, wie schön und wie wollig und großartig. Und dann ist Gott letztendlich nur der harmlose Supporter und Diener meines eigenen Selbstwertgefühls. Das ist aber nicht der Gott, den wir hier vor uns haben, sondern das ist ein Gott, mit dem ich eigentlich erstmal auf Kriegsfuß stehe. Und der nun als der Gott, mit dem ich eigentlich auf Kriegsfuß stehe, derjenige ist, der losgeht, um Frieden zu machen. Frieden ist hier etwas Besonderes, denn Frieden meint nicht einfach nur Waffenstillstand. Wir beten manchmal für Frieden in der Ukraine, aber vermutlich rechnen wir damit, dass wenn es irgendwas gibt, das eher so eine Art Waffenstillstand sein wird, aber nicht wirklich echter Friede. Frieden kann politisch gesehen manchmal einfach nur bedeuten, dass man einander erstmal nicht direkt bekriegt, aber auch nicht wohl will, sondern man gegeneinander arbeitet politisch und die Feindschaft in den Herzen der Menschen, die wird noch vermutlich Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte noch beibehalten werden. Das ist aber nicht der Friede, von dem hier die Rede ist. Wenn Gott Frieden schafft, dann ist es das, was wir, sag ich mal, im Alten Testament als Shalom bezeichnen. Das ist ein Friede, der umfassendes Wohlwollen gegen einen anderen Menschen meint. Umfassend, das bedeutet, ich freue mich, wenn es dir gut geht. Wenn du einen tollen Vertragsabschluss hast und deine Firma super läuft, dann freue ich mich darüber. Und wenn es dir schlecht geht, dann trauere ich darüber, dass es dir schlecht geht. Ich freue mich mit dir, ich kann auch mit dir trauern. All das umfasst Frieden, umfassendes Wohlwollen, nicht einfach nur Waffenstillstand auf Zeit. Und da sind wir in der Gegenwart. Das ist die Form der Gegenwart. Was wir jetzt haben können mit Gott, ist Frieden. Echten, tiefen Frieden. Die entscheidendste Beziehung, die wir als Menschen haben können, ist eine, die jetzt unter den Vorzeichen vom Frieden stehen kann. Das hat eine ganz praktische Auswirkung. Wenn du jetzt hier vielleicht sitzt und sagst, ja, das klingt alles so ein bisschen so ätherisch, so weit weg. Ja, da habe ich Gott mit Frieden, ich habe vorher auch irgendwie gelebt. Woran merke ich das denn jetzt? Was ist denn das, was es mir bringt, diesen Frieden zu haben? Ich kann euch sagen, da gibt es viele Konsequenzen, aber eine möchte ich euch besonders nahe bringen. Wenn ich mit der Beziehung zu Gott Frieden haben kann und weiß, dass ich den habe, dann heißt das, dass ich im Unfrieden meines Alltags das viel besser ertragen kann. Den Unfrieden mit anderen Menschen kann ich als Vorläufigen erkennen, weil ich ganz genau weiß, dass ich den ewigen Frieden mit Gott habe. das macht nicht alles immer komplett einfach, das ist richtig, aber es gibt mir eine Perspektive und es gibt mir Geduld. Es gibt mir Kraft, den Unfrieden um mich herum mit einem anderen Blick zu sehen, weil ich weiß, dass das Entscheidende in meinem Leben unter dem Vorzeichen des Friedens steht. Ich kann also dem Unfrieden hier ein Stück weit vielleicht mit Gelassenheit begegnen. Und das ist etwas Großartiges. Dieser Friede ist nämlich ein Friede, der nicht auf Wechselseitigkeit basiert, dass ich sage, Gott, ich schließe mit dir Frieden und Gott schließt mit mir Frieden. Sondern hier heißt es, dass Gott diesen Frieden geschlossen hat, als wir noch Feinde waren. Also er ist auf uns als Feinde zugegangen und hat gesagt, ich setze diesen Frieden durch. Ich schaffe den einfach. Da brauche ich quasi, ich warte nicht einfach, bis die andere Partei auch kommt, sondern ich tue den ersten Schritt und ich tue sogar den letzten Schritt. Die Folge daraus ist Hoffnung. Diesen dritten Teil habe ich überschrieben mit Hoffnung und Not. Paulus spricht jetzt als Ergebnis aus diesem Frieden, dass wir Hoffnung haben können. Und spannenderweise spricht er direkt im Anschluss, wenn er von Hoffnung spricht, von Not. Wie passt das eigentlich zusammen? Wie gehört das zusammen? Und das wollen wir uns jetzt ansehen. Hier heißt es, darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und mit Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Das ist aber ein schneller Wechsel, ne? Von Hoffnung und so weiter hin zur Not. Wie kommt dieser Wechsel überhaupt zustande? Und was meint Hoffnung hier überhaupt? Wenn ich den Fernseher anmache, ist Hoffnung eigentlich so vermutlich so das raste Gut, was es geben kann. Denn eigentlich begegnet mir eher, sag ich mal, Hoffnungslosigkeit. Es hat doch keinen Sinn mehr. Sind wir die letzte Generation oder vielleicht die vorletzte? Hilft es überhaupt noch, etwas anzugehen? Bringt es was, wenn ich meine Meinung sage? Gibt es eine Zukunft, die ich mir wünsche? Die Gegenwart zeichnet sich manchmal gerade eher aus durch Hoffnungslosigkeit. Haben wir Hoffnung für die Welt? Vor kurzem war ich spätabends am Bahnhof in Wilhelmshöhe gewesen. Wenn ihr mal Hoffnungslosigkeit sehen möchtet, ist das eine gute Möglichkeit. Das ist echt erschütternd zu sehen, wie wenig Hoffnung Menschen haben. Der Philosoph Karl Jaspers hat dazu mal gesagt, Hoffnungslosigkeit ist die vorweggenommene Niederlage. Hoffnungslosigkeit ist die vorweggenommene Niederlage. Wie viele Menschen nehmen diese Niederlage ihres eigenen Scheiterns im Leben schon vorweg und leben auch so? Die andere Gefahr ist, dass Hoffnung schnell auch zur Utopie werden kann. Hoffnung ist dann im Grunde nur eine Fantasterei, die ich mir selber zusammenbaue. Und das Schlimme ist, Utopie oder eine utopische Hoffnung ist so einfach zu haben. Die kostet überhaupt nichts. Eine Utopie aufzustellen, wie die Welt aussehen könnte, wo alles besser wird, das geht einfach. Es kostet nur eine einfache Überzeugung. Was ist jetzt der Unterschied zwischen diesem Hoffnungslosigkeit auf der einen Seite oder einer schrägen Hoffnung, utopischen Hoffnung auf der anderen Seite hin zu dem, was wir als Christen als Hoffnung haben? Gibt es da einen Unterschied und worin besteht der? Der Theologe Paul David Tripp hat mal diese christliche Hoffnung ganz großartig zusammengefasst. Das hatte ich schon mal vor einem Jahr als Zitat gehabt, aber das ist so gut, das bringe ich euch einfach nochmal. Der hat mal gesagt, Hoffnung ist für den Christen eine feste Erwartung eines garantierten Ergebnisses. Hoffnung ist für einen Christen die feste Erwartung eines garantierten Ergebnisses. Wir Christen hoffen nicht so, wie ich hoffe, dass morgen vielleicht gutes Wetter wird, sondern wir Christen hoffen anders. Wir haben eine feste Hoffnung, die wir haben dürfen. Eine Hoffnung, von der Paulus selbst in Vers 5 sagt, dass sie gerade nicht in Enttäuschung endet. Überlegt mal, wann ihr zuletzt eine Hoffnung hattet, die enttäuscht wurde. Ihr müsst vermutlich nicht allzu sehr zurückgehen. Vielleicht müsst ihr ein bisschen weiter zurückgehen, wenn es um eine große Hoffnung geht, die zerbrochen ist. Aber Hoffnungen, ungezählte Hoffnungen zerbrechen jeden Tag. Die Hoffnung auf eine Beförderung, die dann doch ausbleibt. Die Hoffnung auf eine komplikationslose OP und im Anschluss gibt es nur Infektionen. Die Hoffnung auf ein erstes Wort des Friedens nach einem Streit und dieses Wort kommt einfach nie. Die Hoffnung, dass die Ehe vielleicht doch noch zu retten ist. Die Hoffnung auf Nachwuchs, der ausbleibt. Die Hoffnung, dass der Nachwuchs vielleicht einen guten Lebensweg einschlägt und es bleibt vielleicht auch aus. In jedem Leben zerbricht Hoffnung. Das ist normal. Was ist der Unterschied zu der christlichen Hoffnung? Hier heißt es, es ist eine, die eben nicht brechen wird, eine, die nicht zu Schanden wird, eine, die nicht kaputt geht und uns innerlich zerstört zurücklässt. Diese Hoffnung ist ein Grundbaustein des christlichen Lebens. In einem anderen Brief sagt Paulus mal, dass das so die wichtigsten Sachen sind. Glaube, Liebe, Hoffnung. Er sagt, im Grunde würde das bedeuten, es gibt kein christliches Leben, was ohne Hoffnung funktionieren kann. Hoffnung ist nicht optional für Optimisten, sondern Hoffnung muss ein Grundbaustein unseres Glaubens sein. Und diese Hoffnung ist anders als Utopie. Für eine Utopie brauche ich nur einen Gedanken. Aber die Hoffnung, um die es hier geht, ist eine Hoffnung, die gerade inmitten von Not wächst. Es ist eine Hoffnung, die errungen werden muss, die wir nicht einfach nur haben, sondern die müssen wir uns erringen. Jeder, der mal vor dem Grab eines geliebten Menschen stand, weiß das. Mit den Augen können wir nur den Sargdeckel sehen. Mit den Augen sehe ich diese Hoffnung noch nicht. Das ist wahr. Und doch gibt es eine Hoffnung, die ich erringen kann, inmitten von Verlust. Man könnte vielleicht sagen, wenn die Hoffnung ein Muskel wäre, dann ist die Not, die wir erleben, die Bedrängnis, die wir in unserem Alltag haben, das, was nicht reicht oder wo wir nicht wissen, wie wir das hinbekommen, das ist quasi das Fitnessstudio dazu, lapidar gesagt. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Und das ist ein sehr bedrohlicher Gedanke erstmal. Das heißt nämlich, wenn die Hoffnung nur aus der Not erwächst und Hoffnung ein zentraler Baustein des christlichen Glaubens ist, dann bedeutet es auch, dass Not und Bedrängnis zu unserem Leben als Christen dazugehören. Not ist nicht quasi so das, was manche Christen mal ab und zu vielleicht haben, sondern das ist eine Konstante, die unser Leben begleitet und die auch eine Rolle hat. Man könnte vielleicht im christlichen Jargon ausgedrückt, so für Leute, die schon lange dabei sind, würde man vielleicht sagen können, es gibt keine Nachfolge ohne Kreuz. Das Leben mit Jesus kommt immer ohne Instagram-Filter, aber das Leben mit Jesus kommt immer mit Jesus. Und das ist die Hoffnung. Diese Art von Hoffnung wird tatsächlich von einer Wunschvorstellung zu etwas Sicherem und etwas Festem, einer Gewissheit, die wir haben dürfen, gerade inmitten von dem Ganzen. Aber Paulus macht da nicht Halt, er geht sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt, dass wir uns sogar freuen können über die Nöte. Und spätestens da würde ich jeden verstehen, der sagt, Hoffnung und Not, dass es irgendwie miteinander vielleicht einen Zusammenhang gibt, okay. Aber das ist jetzt ein Schritt zu weit. Freude? Ernsthaft? Soll ich mich über Not freuen? Soll ich mich über Trauer und Traurigkeit freuen können? Wie soll das denn gehen? Ich möchte euch drei Gedanken hier mal aufzeigen, die vielleicht euch eine Hilfe geben können, was er vielleicht damit meinen könnte. Das Wichtige ist, erstens, Freude meint an dieser Stelle nicht Happiness. Freude ist nicht Happiness. Ich habe jetzt am vergangenen Freitag meinen Großvater beerdigt. Er ist 100 Jahre alt geworden, also ist ein sehr stolzes Alter gewesen. Am Schluss wollte er auch nicht mehr und sagte, es darf jetzt auch zu Ende gehen, es ist in Ordnung. Er ist gestorben. Und in diesem Moment, als wir ihn beerdigt haben, da war das etwas, was ich empfinden konnte wie Freude. Nicht in dem Sinne, dass ich sage, schön, dass er tot ist, so. Er ist trotzdem gestorben. Aber dass ich sagen könnte, ich konnte Freude darüber haben, dass ich sage, es durfte jetzt auch zu Ende gehen für ihn. Das war in Ordnung so gewesen. Ja? Das war so dieses Ambivalente auf der einen Seite. Ich war nicht happy. Aber ich konnte doch Freude empfinden, dass für ihn dieser Weg jetzt zu Ende gehen durfte. Das ist vielleicht so ein Hinweis. Es meint eine Freude, die nicht lächerlich ist, die immer nur lächeln kann, sondern es ist eine Freude, die tiefgreifender ist. Die meint er, denke ich, damit. Das Zweite ist, was wichtig ist, ist, dass, wenn das stimmt, was Paulus hier sagt, das bedeuten würde, dass Not und Bedrängnis nie sinnlos sind. Not und Bedrängnis, die Nöte, die ihr vielleicht ganz persönlich erlebt habt, sind nicht sinnlos. Sinnloses Leid würde bedeuten, dass wir Gottes Güte verneinen. Denn wenn etwas sinnlos ist, wirklich zutiefst sinnlos, dann ist es egal. Wenn aber eine Sache egal wäre und Gott gut ist, dann hätte er sie verhindern können und es hätte keinen Unterschied gemacht. Sinnloses Leid wäre für mich die größte Infragestellung der Existenz Gottes. Wenn es ein sinnloses Leid gäbe, dann würde ich sagen, Gottes Güte ist damit gestorben. Gäbe es nicht. Paulus sagt hier, es gibt aber kein sinnloses Leid. Das heißt nicht, dass ich jedes Leid erklären kann. Das macht er nicht und ich glaube, das können wir als Christen auch nicht tun. Ich kann nicht jedes einzelne Leid erklären, warum hat dich gerade das getroffen und dich jetzt gerade das getroffen. Das sollten wir auch gar nicht als Christen tun. Da sollten wir uns sehr zurücknehmen, was das heißt. Aber wir dürfen wissen, es gibt kein sinnloses Leid, weil es einen gütigen Gott gibt. Es gibt kein sinnloses Leid. Und das bedeutet in dem dritten Punkt, dass Gott dieser Not, die unsere Hoffnung gebiert, dieser Not auch eine Grenze bestimmt hat. Es gibt eine Grenze. Not, Verlust und Trauer ist nichts Endloses, sondern da gibt es eine Grenze, die gesetzt wird. Und von der lesen wir in Vers 2. Na? Irgendwas habe ich hier falsch gemacht. Ich lese euch den Vers 2 einfach nochmal vor, dann habt ihr ihn auch nochmal vor Augen. Hier heißt es, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Da sind wir jetzt in dem dritten Schritt. Wir hatten gesehen, Vergangenheit, wir sind gerechtfertigt, Gegenwart, wir haben Frieden und jetzt sind wir in der Zukunft. Wir werden einmal Anteil bekommen an der Herrlichkeit Gottes. Da sind wir in der dritten Zeit. Jetzt bleiben manche Hoffnungen eben noch in Scherben, die wir haben. Und manche Wunde bleibt vielleicht offen. Aber irgendwann werden einmal alle Narben, die wir haben, alle Trauer, die wir haben, von der Herrlichkeit Gottes umspült. Und das ist eine Zusage, die er gegeben hat. Keine vage Abschätzung. Vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du vor lauter Not gar nicht mehr weiter weißt. Dann kann ich dir sagen, du wirst einmal erleben, wie die Not, die du erlebst, umspült wird von Gottes Herrlichkeit. Zum Abschluss möchte ich euch ein längeres Zitat mitbringen, das ich euch vorlesen werde. Und zwar von einer Person, die ich ganz beeindruckend fand. Die heißt Vanitha Riesner. Das ist eine Frau gewesen, die vermutlich mehr Leid erlitten hat als die meisten Menschen, die ich kenne. Sie hat eine sogenannte Post-Polio-Krankheit. Das heißt, sie hat chronisch Schmerzen und es wird zunehmend schlimmer. Dann hat sie ein Kind verloren aufgrund von einem Ärztefehler. Und zuletzt hat sie dann auch noch ihren Mann verlassen. Diese Frau hat einen Artikel geschrieben über Leid. Und ich fand diese Worte so ergreifend und so stark, dass ich die mit euch teilen möchte, um euch eine Perspektive aufzutun, was es bedeutet, damit umzugehen und was es heißt, diese Herrlichkeit zu sehen. Also, ich lese euch Worte von dieser Frau. Ich schrie zu Gott und bat ihn, mir zu helfen, ihm zu vertrauen, mich wieder mit ihm zu verbinden und Hoffnung inmitten scheinbar undurchdringlicher Dunkelheit zu finden. Ich brauchte Frieden und konnte ihn nicht finden, außer bei Christus. Genau dann wurde mein Glaube radikal verändert. Ich fand unaussprechlichen Frieden und Hoffnung, welche ich vorher noch nie erlebt habe. Mein einfaches, sorgloses Leben hat mir nie mehr als den Genuss der Gegenwart gebracht. Aber Leiden hat mir etwas Unerschütterbares hervorgebracht. Leiden ist der Katalysator, der uns zwingt, in die eine oder andere Richtung zu gehen. Niemand kommt durch das Leid ohne Veränderung. Und jetzt stehst du vielleicht in deinem Leben vor der Alternative. Reagierst du auf diese ganzen Dinge, die dir begegnen im Leben, irgendwann mit Zynismus? Am Anfang ist es ja noch Ironie, irgendwann wird das dann zu einem zynischen Weltbild, was man hat. Oder erkennst du in dem Ganzen etwas, was Hoffnung in dir bringen kann, Hoffnung in dir hervorbringen kann? Mein Gebet ist, dass Gott unsere Herzen erfüllt mit dieser Hoffnung, die tatsächlich niemals scheitert, weil Gott ein Gott der Hoffnung ist und er sein Wort auch wahr macht. Amen.